uns eingangs schon gehört, die zarteste Versuchung, wir denken an Schokolade, an Süßes.
Und es ist ja in der Tat so, wenn wir von Sünde oder Versuchung sprechen in unserer Gesellschaft, gibt es ja meist nur drei Dinge. Einmal, dass man zu viel gegessen hat, sich ungesund ernährt hat, man hat gesündigt, ein Stück Kuchen oder zwei zu viel, dass man sündigt im Straßenverkehr, der Verkehrssünder, oder dass man gegen die Umwelt sündigt, der Umweltsünder. Das sind weithin die drei Punkte, die uns in Versuchung bringen und die allgemein als Sünde gesehen werden. Die Bibel, ich möchte nicht sagen, dass das nicht auch Sünde sein kann oder zur Sünde werden kann, diese drei Punkte, ganz bestimmt. Aber Sünde wird in der Bibel noch viel tiefer gesehen. Sünde hat sie in allererster Linie, man könnte jetzt einen großen Katalog aufführen, was alles Sünde ist und was nicht und so weiter. Aber in erster Linie ist Sünde die Beziehung zu Gott zerbrechen. Sünde vollzieht sich zwischen dem Menschen und seinem Gott. Und es war jemand, der nach menschlichem Ermessen tief in Sünde lebte, der sagt, und dann zum Glauben an Jesus gekommen ist, Wolfgang Tück, der sagte, zuerst ist immer der Bruch mit Gott und dann kommen die anderen Brüche, Einbrüche, Ehebrüche, Vertragsbrüche und so weiter. Und wie das mit der Versuchung und Sünde anfing, das lesen wir in 1. Mose 3, der Text, der uns heute vorgegeben ist für diesen Sonntag, für diese Predigt. Ich lese da ab Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott denn gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterben müsst. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet selbst wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er auch klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß davon und sie gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß ebenfalls. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie bemerkten, dass sie nackt waren. Sie flochten sich Feigenblätter zusammen und machten sich davon Schürze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag schon kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, Adam, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, gab mir von dem Baum und ich aß dann. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Das fängt also wirklich sehr harmlos an. Die Schlange, so heißt es, war listiger als alle Tiere des Feldes. Wir wissen nicht genau, wie das damals war, ob die Schlange vielleicht ein Tier war mit Füßen. Das heißt ja später erst, sie soll auf dem Bauch kriechen, jedenfalls klüger, listiger als alle Tiere des Feldes. Und dann tritt sie an den Menschen heran, an Eva. Und kommt mit ihr ins Gespräch. Und das hört sich wirklich, wie das Thema schon heißt, zart und ein bisschen harmlos an. Es ist ja die Frage mit dem Bösen. Das Böse, das Teuflische, darf ich es mal so sagen. Das gibt es ja in unserer Welt. Und wir sollten sicher nicht alles gleich hier in einen Topf werfen. Alles ist vom Teufel und so weiter. Aber da ist doch eine böse Macht da. Jemand sagte mal, die Lehre vom Sündenfall, um die es hier geht, wird in jeder Nachrichtensendung bestätigt. Da wird deutlich, was Böses in unserer Welt da ist. Mancher erschrickt auch über sein eigenes Leben, was aus seinem Herzen kommt. Wozu der Mensch fähig und was ihm möglich ist. Und das Böse tritt an Eva heran, nicht offen, nicht direkt, so ich versuche dich jetzt, ich bringe dich zur Sünde, nein, harmlos und verborgen. Es ist interessant, dass sich das Böse oft verbirgt, hier hinter der Schlange, hinter diesem Tier, das Gott geschaffen hat. Es ist auffallend, in Matthäus 16, da redet Petrus, der Jünger Jesus, sehr vernünftig mit Jesus. Sehr logisch. Er sagt zu ihm, geh nicht nach Jerusalem, denn dort passiert dir nichts Gutes. Und wissen Sie, was Jesus darauf sagt zu Petrus? Geh weg von mir, Satan. Er spricht hinter Petrus den Teufel an. Er will sagen, das, was du jetzt sagst, klingt sehr logisch, sehr human, sehr verständlich. Aber dahinter steht nicht der Wille Gottes, sondern der Wille eines anderen. Auch da verbirgt sich das Böse hinter logischen, guten, vernünftigen Argumenten. Das Böse tritt an uns heran und man merkt es oft gar nicht. Schauen Sie, was uns in unserem deutschen Volk ja wahrscheinlich immer nachhängen wird, die 12 Jahre des Dritten Reiches. Eine Versuchung oder Verführung für fast ein ganzes Volk. Und ich glaube, manche haben es gar nicht gemerkt. Und Eva hat es wahrscheinlich auch nicht gemerkt, was da geschieht. Das Böse, so lehrt uns die Bibel, hat auch im ganz frommen Bereich den Zugang. Man möchte ja meinen, im Kreis der Jünger Jesu, oder wenn man das Buch Hiob lesen, am Thron Gottes, da geht es ganz fromm zu. Da hat der Teufel doch keinen Einfluss. Aber die Bibel lehrt was anderes. Petrus habe ich schon genannt. Wenn man an die Geschichte von Judas denken, auch da wieder. Da fuhr der Satan in ihn, heißt es. Oder beim Hiob, da hatte der Teufel Zutritt zum Thron Gottes. Sogar. Also es gibt keinen Bereich, auch wenn wir im Gottesdienst sitzen, wo wir sicher sind, solange wir hier auf der Erde leben, vor Versuchung. Dass es Versuchung überhaupt gibt, da haben sich viele Menschen schon große Gedanken gemacht. Woher das Böse? Warum das Böse? Hätte Gott die Welt nicht anders schaffen können, dass sowas gar nicht möglich wäre? Und Auch die Theologen stehen hier vor einem Rätsel, vor einer Frage, auf die wir keine Antwort haben. Eines ist keine letzte Antwort, aber macht ein Stück etwas deutlich. Wir Menschen sind zum Ebenbild Gottes erschaffen. Wir Menschen sind keine Marionetten oder keine Roboter, die programmiert werden, sondern wir haben die Entscheidungsfreiheit fürs Gute und fürs Böse. Hat mit unserer großen Würde als Ebenbild Gottes zu tun. Gott hätte uns auch schaffen können als Roboter oder sowas. Die funktionieren, die programmiert werden und dann funktionieren sie ihr Leben lang. Aber nein, wir sind Menschen. Du hast den Menschen eine große Ehre gegeben. Mit Preis und Ehre hast du ihm gekrönt, ihm die Krone aufgesetzt. Gottes Ebenbild. Und deshalb sicher auch versuchbar. Wie tritt die Versuchung an uns heran? Ich habe zwei Punkte genannt. Einmal kann das über unser Gefühl gehen oder ganz genauso über unseren Verstand. Da haben mir in der Seelsorge schon Menschen gesagt, ja, ich bin verheiratet, aber ich habe mich in einen anderen Menschen jetzt verliebt. Die Gefühle sind so stark. Was tue ich denn dagegen? Ich kann nichts machen. In Kapitel später, 1. Mose 4, beim Kain, da heißt es, die Sünde lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. In einem Vortrag über Ehe habe ich mal gehört, wenn dieser Fall eintritt, dann ist es wie bei einer Suppe. Diese Gefühle, die so stark sind auf einmal. Wenn man einen Suppentopf rührt, dann dreht sich die Suppe immer in eine Richtung. Läuft im Kreis sozusagen. Wenn ich nichts dagegen tue, läuft es so weiter. Aber ich kann gegensteuern. In die andere Richtung steuern. Und Gott hat uns zu Menschen geschaffen, die herrschen sollen. Mit ihm und durch ihn. Auch über unsere Gefühle. Das ist nicht so einfach, möchte ich gar nicht sagen. Das ist nur ein Beispiel. Versuchung auf der Gefühlsebene kann durch verschiedene Dinge entstehen. Ich könnte Liste jetzt aufzählen. Versuchung über unseren Verstand, die gibt es aber auch. Ein Pastor aus Indonesien, die erleben ja große Erweckungen, wurde gefragt, warum geschieht bei euch so viel und bei uns in Deutschland oft sehr wenig? Dann sagt er, bei uns redet Gott und wir handeln danach. Und bei euch in Deutschland ist es so, Gott redet und ihr denkt erstmal. Nicht, dass wir nicht denken sollten. Gott hat uns den Verstand gegeben, auch das ist ein Geschenk. Aber jemand sagte, wenn ich weiß, was dran ist für mich, dann finde ich vom Verstand her mindestens 5 Argumente, warum ich das nicht tun kann und nicht soll und nicht jetzt. Und dann stauen sich die Dinge. Dann wird das Leben und das Christsein schwieriger. Die verschiedensten Versuchungen bei Petrus, Matthäus 16, es war eine Versuchung für Jesus. Auch da war es so, das kam ja über die Logik, über den Verstand. Nicht wahr? Was Petrus sagte, war absolut logisch. Aber Jesus sagte, nein, das ist nicht der Weg Gottes. Die Schlange tritt auf Eva zu, sollte Gott gesagt haben. Sehr harmlos. Man kann ja mal darüber nachdenken, ob Gott das nicht ganz anders gemeint hat. Und dann beim nächsten Mal wird es schon heftiger. Es ist auffallend, dass Eva sich dagegen wehrt. Sie wehrt sich damit, sie sagt drauf, Gott hat gesagt. Sie wehrt sich mit dem Wort Gottes. Wenn wir in Matthäus 4 die Versuchungsgeschichte Jesu lesen, dann merken wir, Jesus hat sich jedes Mal mit dem Wort gewehrt. Und in Epheser 6, da heißt es, ergreift den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Sich mit dem Wort Gottes wehren. Da können wir alle Angriffe auslöschen. Glaube heißt ja nichts anderes wie, ich nehme sein Wort und glaub dran und rechne damit. Und dann geht es weiter. Manchmal ist es ja so, dass wir denken, wir sind einer Versuchung ausgewichen, haben Widerstand geleistet und jetzt haben wir Ruhe für den Rest des Lebens des Christseins. Es geht ja sofort weiter. Die Schlange versucht es dann auf eine andere Weise und nun kommt es ein Stück brutaler. Nun wird Gott offen in Frage gestellt. Nein, das ist gar nicht so, wie Gott gesagt hat. Das stimmt gar nicht. Der Eva wird also ihre Waffe, das Wort Gottes, nach Epheser 6, diese Waffenrüstung soll ihr aus der Hand genommen werden. Stimmt doch gar nicht. Gott gönnt euch nur das Gute nicht. Ihr werdet sein wie Gott und selbst wissen, was gut und böse ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, das ist bei uns in unserer Gesellschaft, in der westlichen Welt, ein ganz schwieriger Punkt. Du wirst selbst wissen, was gut und böse ist. Und ich möchte es mal unterscheiden. Wir Europäer und die westliche Welt ist von der Aufklärung geprägt. Die Vernunft, der Verstand, das Maß aller Dinge. Ist es das wirklich? Ist es wirklich nicht? Nicht, dass wir nicht denken sollten, wir sollen nachdenken, weiterdenken. Die Bibel führt uns dahin, auch gedanklich. Aber im Letzten ist der Unterschied und ist die Frage, lasse ich mir die Wahrheit sagen, bin ich bereit dazu? Oder bin ich nicht bereit und ich sage, ich weiß schon selber, was gut ist für mich? Das ist der Unterschied. Und wir müssen sehr barmherzig sein mit Menschen, die Jesus Christus und die Bibel nicht kennen, wenn sie keinen Gott haben und kennen. Wenn sie keinen Maßstab haben, dann ist jeder für sich selber verantwortlich. Jeder weiß, was für ihn gut ist. Das führt letztlich ins Chaos, führt uns als Menschen ins größte Chaos. Aber man ist arm dran, weil man keinerlei Orientierung mehr hat. Und nun wird Eva dieses Wort Gottes aus der Hand genommen. Stimmt nicht, was Gott gesagt hat. Du weißt selber. Du wirst selber wissen, was gut und böse ist. Und haben wir nicht alle schon mal gesagt, das leuchtet mir nicht ein oder das sehe ich überhaupt nicht ein? Ist klar. Wir werden nicht immer alles einsehen, was Gott uns sagt. Bis zu einem gewissen Punkt schon. Aber dass Gottes Wort und Gottes Gedanken höher sind als unser Wissen und Verstand. Unser Wissen und Verstand, heißt in dem alten Lied, ist mit Finsternis umhüllt. Sein Wort ist die Wahrheit. Und wir haben in unserem Sprachgebrauch ja diese Redewendung, da ging mir ein Licht auf. Und genau das ist, was die Bibel sagt. Mancher Mensch sagt, habe Jesus abgelehnt, konnte mit Gott nichts anfangen. Aber dann ging mir durchs Wort Gottes ein Licht auf. Und auf einmal entdecke ich, das ist die Wahrheit. Und Gott sagt mir, was wahr ist. Der Eva wird das Wort Gottes aus der Hand genommen. Es stimmt nicht, was Gott gesagt hat. Er gönnt euch nur das Gute und das Schöne nicht. Er verbietet euch das. Nein, es war das Gegenteil. Gott wollte sie bewahren davor. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns, und das ist auch eine Versuchung, dieses Wort Gottes nicht aus der Hand nehmen lassen. Interessant ist es, als der König David in 1. Samuel 15 gesündigt hat, da sagt ihm der Prophet Samuel, auch das war eine Versuchung, weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat Gott dich auch verworfen, dass du nicht mehr König bist. Und die Parallele dazu in Offenbarung 3 im Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, da sagt Jesus, weil du mein Wort bewahrt hast, festgehalten hast, wird Gott dich auch bewahren. Und dann nochmal die Aufforderung, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Also wenn du das, was du hast, was dein Reichtum ist, Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz, erhalte mir. Wenn du diesen Reichtum verlierst, aus der Hand gibst, dann wirst du ein armseliger Mensch, sagt er zum König David. Dann verlierst du deine Größe, dein Format, deine Würde. John Wesley hat einmal gesagt, mein Leben hat von da an Bedeutung gewonnen, als ich mich entschlossen habe, ein Mensch des Wortes Gottes zu werden. Und komischerweise, was in der letzten Woche so, ich habe mal im politischen Bereich und im ganz persönlichen Bereich, Gemeinde und so weiter, darüber nachgedacht, wie alles aussehen würde, wenn ich Jesus und sein Wort nicht hätte. Habe gedacht, dann müsstest du fast resignieren. Und da hat mir das wieder neuen Schwung und neue Kraft gegeben. Sein Wort. Gib mir eine Würde. Ich kann drüber stehen über diesen Problemen um mich herum. Ich muss nicht drunter stehen und resignieren oder verzagen. Die Versuchung geschieht, weil Eva das Wort Gottes, auf das sie sich erst gegründet hat. Gott hat gesagt, sagt sie erst. Weil sie sich das hat aus der Hand nehmen lassen. Dann geht auch der Glaube kaputt. Ohne sein Wort. Und dann geht es natürlich weiter. Da heißt es, und Eva sah an. Eva sah an, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Sie sah den Baum an. Und das hat sie davon gebracht, dazu gebracht, zu essen von dem Baum. Sie hat hingesehen. Und jemand hat mal gesagt, was ich anschaue, das gewinnt Macht über mich. Es ist schon so. Wenn Sie in Frankfurt die Straßen gehen, bei Kleidungsgeschäften bleiben meistens die Frauen stehen, stimmt's? Ich weiß das. Und bei Computer- oder Autogeschäften, da bleiben die Männer stehen. Das ist wahrscheinlich hier wie überall. Da gewinnen Dinge Macht über uns. Muss gar nicht schlecht sein, überhaupt nicht. Aber es hängt schon damit zusammen, was ich anschaue, gewinnt Macht über uns. Darum fordert uns die Bibel auf, wir sollen auf Jesus sehen, Hebräer 12, 1 und 2, Psalm 34. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Die haben diese positive Lebenseinstellung, die man nicht machen kann. Die mehr ist als nur positives Denken. Die ihn vor Augen haben. Tue ich das? Wenn Versuchung an mich herankommt, ich orientiere mich nicht an der Versuchung, sondern an Jesus Christus. Jesus ist etwas Faszinierendes, ist eine Person. Hier wird der lebendige Gott Mensch. auf Jesus schauen, verändert mein Leben. Sie hat es nicht getan. Sie hat den Baum und die Frucht angesehen. Und das hat Macht über sie gewonnen. Und nachdem die Sünde geschehen ist, da merken die beiden, Adam hat ja genauso mitgesündigt. Es gibt Leute, Bibelausleger, die sagen, bei Adam war es noch schlimmer. Er ist mit offenen Augen da reingerannt in sein Verderben, während Eva noch diskutiert hat vorher. Wie man es auch sehen will. Sie merken, die Beziehung zu Gott hat einen Knacks bekommen. Das Vertrauensverhältnis zu Gott war nicht mehr da. Das heißt Glaube. Und dann merken sie auch, das Verhältnis zueinander ist auch nicht mehr so, wie es war. Und ich glaube, das ist schon so. Das wirkt sich auf unsere Beziehungen untereinander auch aus. In der Ehe, in der Familie, der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und auch in der Gemeinde. Wenn die Beziehung zu ihm gut ist, in Ordnung ist, dann kann ich mit meinem Mitmenschen auch nicht einfach umgehen, wie ich will. Das verändert mein Leben und das verändert auch die Beziehungen untereinander. Jemand hat mal gesagt, Gemeindearbeit ist Beziehungsarbeit. Bin überzeugt, dass das stimmt. Man könnte auch darüber noch vieles sagen. Die Gottesbeziehung, also nach oben, und die Beziehung zu den Menschen, zu den Mitmenschen, nach rechts und nach links. Beides hängt im tiefsten zusammen. Die Sünde ist geschehen, es ist zu spät. Und was tun die beiden? Sie versteckten sich vor Gott und voreinander. Und das erste Mal taucht in der Bibel auf die Angst. Auf einmal ist die Angst da. Sie fürchteten sich, heißt es. Als das Vertrauensverhältnis noch intakt war, war keine Angst da. Konnten sie sich frei begegnen und all das. Und die Geschichte hat aus meiner Sicht trotzdem ein Happy End. Gott sagt nicht, nun ist zu spät, nun geht hin, wo er wollt, schaut, wie er selber zurechtkommt, wenn er selber wissen wollt, was gut und böse ist, wenn er selber Gott spielen wollt, das ist es nämlich. Sie haben sich aus der Abhängigkeit von ihrem Vater im Himmel gelöst. Nein, Gott sucht sie. Gott sucht den Menschen. Den schuldig gewordenen Menschen. Ungeheuerlich. Das hat mit Liebe und Gnade Gottes etwas zu tun. Sind wir ehrlich, ist es nicht so? Ich kenne das bei mir. Wenn ich gesündigt habe, dann ziehe ich mich auch erstmal von Gott zurück. Weil ich denke, naja, zu dem kannst du jetzt nicht so einfach kommen. Und dann dauert es eine Weile, bis ich merke, ich brauche ihn. Ich brauche ihn gerade jetzt. Und da verlaufen wir uns, verrennen wir uns. Mancher Christ hat sich verrannt. Adam hat sich auch versteckt, verrannt unter die Bäume im Garten. Sie haben sich selbst Schürze gemacht von Feigenblättern. Sie haben sich selbst Schürze gemacht, haben selber ihr Leben aufpoliert, sind zu frommen Leuten geworden. Das ist das, das steckt dahinter. Der Mensch wird fromm manchmal. Und vieles an unserer Frömmigkeit ist dazu da, um die Sünde zu überdecken. Darum redet Jesus von der Heuchelei. Man ist nicht mehr ehrlich Gott gegenüber. Man macht was vor. Sich selber, sein Mitmenschen und letztlich auch Gott. Und Gott ist ein Gott der Liebe. Gott ist Liebe. Das wird hier schon deutlich. Adam, Adam heißt ja übersetzt Mensch. Mensch, wo bist du? So kümmert sich Gott um den Menschen. Er geht auf den Menschen zu. In einem alten Lied heißt, hättest du dich nicht zuerst an mich gehangen, ich wäre von selbst dich wohl nicht suchen gegangen. So ist es doch. Wir laufen Gott davon, wir laufen ihm aus der Schule. Aber er kümmert sich um uns. In Lukas 19, da hat sich auch einer versteckt, der Zachäus, auf die Bäume, auf einen Baum, so wie Adam unter die Bäume im Garten. Und Jesus sagt zu ihm, du Zachäus, komm herunter. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott sucht mich, dort, wo ich mich verirrt habe. Dort, wo ich nicht mehr weiter weiß. Dort, wo ich schuldig geworden bin. Und wenn einer da ist, der sagt, also die sind alle so fromm und so gut, aber ich, so wie ich bin, so nicht viel zu gebrauchen. Und einer hat mal zu seinem Seelsorger einen Brief geschrieben und hat geschrieben, ich bin ein Mensch, den Gott nicht besonders liebt. Wenn mancher das so empfindet, weil es ihn so eingetrichtert wurde, signalisiert wurde von Menschen, dann ist gerade Gott für ihn da, um ihn zu suchen. Er sucht den schuldig gewordenen Menschen. Er sucht den Sünder, der dann keine Feigenblätter mehr braucht, um sich aufzupolieren. Jemand hat mal gesagt, Gott vergibt Sünde, aber keine Entschuldigungen oder Ausreden. Da sind wir ja groß drin. Sind wir doch ehrlich vor diesem Gott, der uns sucht und der vor uns steht und der uns wieder in seine Arme nehmen möchte, weil er uns unendlich liebt. Das Dilemma, die Folgen der Sünde kann Gott uns oft nicht ersparen. Aber wir sollen wieder in der Beziehung zu ihm stehen und leben, in diesem Vertrauensverhältnis. So wie es Manfred Siebald in einem anderen Lied sagt, du sollst wieder meine erste Freude früh am Morgen sein und der letzte der Gedanken schön spät zur Nacht. Haben wir Sehnsucht nach dieser Beziehung zu unserem Gott, der uns sucht und uns nachgeht? Gott sagt, Mensch, wo bist du? Und am allerlautesten, und am allerdeutlichsten hat der lebendige Gott dieses Wort in die Welt hineingerufen, Mensch, wo bist du? Am Kreuz. Als Jesus die Arme ausbreitet, um Menschen zu suchen, Sünder selig zu machen, Sünder zu retten, verlorene Menschen, die nicht mehr zurechtkommen, aus dem Dilemma ihres Versagens herauszureißen. Diese Geschichte, eine Geschichte der Liebe Gottes. Gott wollte den Menschen bewahren. Wir Menschen und Adam und Eva haben gesündigt. Aber dann brauchen wir Gott umso nötiger. Mensch, wo bist du? Und so ruft er mich und sie und dich mit Namen. Wo bist du? Er sucht uns Menschen. Weil er uns liebt. Amen.